Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe jetzt von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 12. März 2026. Donnerstag ist Weltwochetag, ein Freudentag für die Redaktion, denn heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe, wärmstens zu empfehlen im Abonnement. Ein Bucke an unterschiedlichsten Themen und auch Meinungen. Wir haben ja keine Einheitsdoktrin, keinen Einheitsbrei. Wir geben selber Gegensteuer, wir setzen Kontrapunkte zum Medienmainstream, aber auch innerhalb der Zeitung kommen immer wieder Kontrapunkte prominent zum Vorschein, zur Geltung. Denn die Diskussion, das Gespräch, Rede und Gegenrede, das ist so etwas Wichtiges, eigentlich etwas Selbstverständliches, aber eben überhaupt nicht Selbstverständliches, wie wir sehen, wie das eben auch bekämpft wird. Der Mensch entgegen seiner Selbstwahrnehmung hat es eben doch nicht so gern, wenn man ihm widerspricht. Aber Journalisten müssen Nein sagen, müssen den Gottesdienst stören, hoffentlich intelligent, hoffentlich produktiv. Narrenschiff Europa, wie ich dank Putin, Trump und Netanyahu klarer denken lernte. Ja, das stimmt. Putin, Trump und Netanyahu haben mir geholfen, die Gegenwart, die Wirklichkeit besser zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was sie machen. Finde auch nicht alles schlecht. Aber vor allem ist es eine Konfrontation mit der Realität und auch eine Konfrontation mit den eigenen Illusionen. Und Sie haben das ja gespürt in den letzten Wochen. Ich bin durchaus immer wieder hin und her gerissen zwischen Idealen, zwischen Ansprüchen, zwischen Sollensforderungen und dann der nackten Wirklichkeit, dem reinen Sein, dem Ist dessen, was eben da draußen passiert. Und die Ideale, die haben ja etwas für sich. Das ist ja nichts Schlechtes, dass man versucht, bestimmte Ideale umzusetzen, denen nachzuleben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und da ist mir ein Licht aufgegangen in den letzten zwei Wochen, man muss eben aufpassen, dass man die Ideale nicht plötzlich zu Tatsachen erklärt und zu verlässlichen Ankersystemen, auf denen man dann wirklich ein Weltbild oder vor allem die Sicherheit eines Landes aufbauen könnte. Und da sind wir mittendrin in der Diskussion, das Völkerrecht, die gefährlichste Illusion der Gegenwart, um es jetzt etwas pointiert zu formulieren. Ja, das Völkerrecht, die Regeln, dass man versucht, den Raubtierdschungel einzuhegen, dass es eine UNO gibt, gegründet in San Francisco, alles nobel, alles richtig, alles erstrebenswert, nach zwei verheerenden Weltkriegen der Versuch der Überlebenden, sich zusammenzuraufen und zu sagen, um Himmels Willen, so etwas wollen wir nie mehr. Diese Konfrontation und diese Zuspitzungen, wir müssen neue zivilisationsgarantierende Instrumente aufbauen, Gremien, Institutionen, damit die Leute miteinander reden, damit eben der Zivilisationsprozess, verstanden als Rückkopplung zwischen unterschiedlichen Standpunkten, als Echokammer, als Vernetzungsmembran, als Vernetzungsplattform, das brauchen wir, um eben ein Abgleiten, ein Abrutschen in diese ideologische Raserei, in diese Feindschaften zu verhindern. Aber diese UNO, diese regelbasierte Ordnung, und da sind wir eben beim Ideal und der Wirklichkeit, die war natürlich immer auch Ausdruck einer bestimmten Machtkonstellation auf diesem Planeten. Und diese Machtkonstellationen haben sich ziemlich verändert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und deshalb haben wir eben heute diese Konflikte, die wir sehen. Das ist schrecklich, das ist schlimm, aber es wäre gefährlich, eben die eigene Sicherheit oder die Sicherheit des eigenen Landes oder die eigenen Interessen eben rein an Idealen aufzubauen, an die sich dann eben im Konfliktfall zwingend niemand hält. Und das ist mein Plädoyer hier für den Realismus. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu verstehen, warum ich schreibe, was ich dank Putin, Trump und Netanyahu gelernt habe, klarer zu denken. Selbstverständlich, ich bringe Ihnen hier kurz die wichtigsten Punkte, so als kleines Zückerchen, als Stimulation und Einleitung, Einführung ins Thema. Schule des Realismus, wie ich dank Putin, Trump und Netanyahu klarer denken lernte, führe niemals einen Krieg, den du nicht gewinnen kannst. Alte schweizerische Überlebensweisheit. Folgende Kapitel in meiner Evolution der Gedanken. Erstens, Gutmensch Putin. Gutmensch Putin. Er ist eben natürlich ein harter, großrussischer, rationaler Interessenpolitiker, ein Realist, ein großrussischer Realist, vielleicht ein Nationalist, Putin, aber es finden sich in ihm eben immer noch Restposten eines europäischen Gutmenschen, der das Völkerrecht für sich in Anspruch nimmt, der von einem fast verzweifelten Drang beseelt ist, sich zu erklären und verständlich zu machen. Erinnern Sie sich noch an das Interview mit Tucker Carlson, als ihn Carlson gefragt hat, ja, warum sind Sie eigentlich in die Ukraine hineingegangen? Und Putin sagte, geben Sie mir 30 Sekunden Zeit, worauf er dann etwa 27 Minuten lang monologisierte in einem geschichtsautistischen Exkurs. Nicht uninteressant, aber es ist wie wenn ich hier anfangen würde zu erklären, ja, wenn man das Verhältnis Schweiz-EU begreifen möchte, da müssen wir zurückblenden zur Schlacht von Bibracte, fast 60 Jahre vor Christus, als die Helvetier unter Divico, dem römischen Feldherrn Julius Caesar, gegenüberstanden. Wäre vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, psychologisch hochinteressant. Also, Putin, der Gutmensch, der an die UNO, ans internationale Recht glaubt, gleichzeitig aber auch seine Machtpolitik betreibt, darum glauben ihm ja so viele nicht. Und eben einer, der die Schönwetterpolitik beendet hat, eine Abrissbirne, eine menschliche Abrissbirne, Putin, der eben auch unsere falschen Vorstellungen der Realität weggeräumt hat, der uns gezeigt hat, Kriege sind eine Realität, wenn wir keine Armeen haben, stehen wir schutzlos da. Das heißt nicht, dass man sich in einen krankhaften Russenhass hineinsteigen muss, wie es da bei einigen der Fall ist, leider auch in der Politik. Nein, das ist ein realistisches, vernünftiges Selbstverteidigungsvermögen, eine Rückkehr zu eigentlich den ewigen Grundweisheiten staatlicher Tätigkeit. Zweitens, Trumps entwaffnete Ehrlichkeit der Supermacht. Trump ist eben der Anti-Heuchler. Er ist kein Heiliger, also auch kein Scheinheiliger. Und seine Art eben auch zu sagen, das Völkerrecht interessiert mich gar nicht, das ist nicht das Thema. Das hat etwas Ehrliches, etwas Erfrischendes. Da ist Putin natürlich noch viel händeringender unterwegs. Und dann drittens, Netanyahu, die Tragik des Überlebens. Der Fall Netanyahu illustriert die Unausweichlichkeit nationaler Überlebensinteressen. Hart bestraft wird der, der die Interessen des eigenen Landes missachtet. Und wichtig ist, ich habe nationale Interessen zu respektieren, auch die Interessen der anderen. Ich habe sie ernst zu nehmen. Vor allem dann, wenn sie auch gegen meine Interessen stehen. Und ich muss wissen, was sind meine nationalen Interessen. Und die nationalen Interessen Deutschlands oder Israels oder der Ukraine sind eben nicht meine zwingend nationalen Interessen. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht einer Abstraktion ausliefert, einem falschen Universalismus, einer falschen Allgemeinvorstellung dessen, was richtig und falsch ist. Dass man immer wieder sich bewusst wird, dass unsere Wertmaßstäbe, so wie wir die Wirklichkeit sehen, das Leben, das ist sehr stark standortbezogen. Das habe ich auch gelernt von diesen Staatsmännern, die in ganz schwierigen Situationen stehen. Trump, der Mann, der wie eine Kettensäge durch die Laube der politischen Korrektheit fräst. Ja, selbst dann, wenn Trump einen Unsinn erzählt, fühlt sich das immer noch wahrer an als diese salonfähige Verlogenheit in den Teppichetagen unserer Politik. Halbierte SVP, das ist ein innenpolitisches Thema, dann eine ehemalige Bundesrätin der Schweiz schreibt über ihre Begegnung mit dem neuen starken Mann im Iran. Wir haben ein tolles Interview mit einem Historiker, britischen Historiker, Eric Kaufmann. Politik ist die Religion der Linken. Viele, viele weitere Themen auch zur internationalen Politik, die Evolution, die Entwicklung von Persien, des Iran, gerade auch mit Blick auf die Revolution, die damals stattgefunden hat, Schlüssel zur Revolution. Warum ist der Sturz des iranischen Mullah-Regimes bisher ausgeblieben? Urs Gehriger geht dieser Frage nach. Ja, eben weil diese Länder eben anders funktionieren, als wir uns das zum Teil vorstellen. In den USA haben wir ja eine ziemlich interessante Auseinandersetzung zwischen dem Vizepräsidenten J.D. Vance und Donald Trump. Vance ist ja eher ein Skeptiker dieser Iran-Intervention und Trump ist da voll rein. Dann noch ein Interview von Roman Zeller mit Pius Sprenger, einem deutschen Investmentbanker. Die alten Griechen sind relevanter denn je. Doktor der Mathematik, hat an der Wall Street eine fulminante Karriere hingelegt, spricht über seinen Weggefährten Howard Lutnick. Das ist ja ein wichtiger Beauftragter von Trump, künstliche Intelligenz, das Megathema Energie. die Genialität des Bankgeheimnisses und warum Bitcoin auf 10 Millionen Dollar steigen kann. Dies und viel mehr in der neuen Weltwoche. Übrigens auch eine ausführliche Beschäftigung mit dem Interview, das mich auch interessiert, mit dem früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein, der ja sozusagen Symbolfigur, negative Symbolfigur der MeToo-Bewegung geworden ist. Den haben sie ins Gefängnis gesperrt. Er hat sein erstes großes Interview gegeben, sagt, er werde sterben, er sei krebskrank sagt aus seiner Sicht, er habe sich sicherlich gegenüber Frauen nicht immer anständig benommen, er habe zu viel Nebenaffären gehabt, sei zu oft fremdgegangen, sei sicherlich zu aufdringlich geworden, aber er habe nie eine Frau angegriffen, er habe nie eine Frau vergewaltigt. Das habe man ihm angehängt, einfach aus finanziellem Interesse. Das sei wie ein Gang zu einem Geldhaufen gewesen. Und da widerspricht er heftigst auch den Gerichtsurteilen, die eben auch oft Gerichtsurteile der Gerichtshöfe der Moral waren. Das hat mich von Anfang an gestört, diese gewaltige Vorverurteilungsorgie bei Harvey Weinstein. Und ich weiß, das ist sehr unpopulär, das zu sagen, ist politisch nicht korrekt. Aber auch die Verlogenheit einiger dieser Frauen, zum Beispiel Daria Argento, die Freundin von Weinstein, die immer behauptet hat, er habe sie vergewaltigt. Aber nach der angeblichen Vergewaltigung war sie ja dann 6 Jahre lang seine Freundin. Ich habe immer gefragt, wie ist denn das möglich? Und das wurde dann mit abenteuerlichen psychologischen Theorien erklärt. Wissen Sie, ich bin nicht dabei gewesen, ich kann es nicht sagen. Ich bringe Ihnen hier einfach meine ehrlichen, skeptischen Überlegungen, meine Zweifel an diesen Darstellungen. Und auch wenn ich lese, dass da einige dieser Schauspielerinnen, die Weinstein bei Oscar-Feiern abgeknutscht haben, abgeküsst haben, ihn hochgejubelt haben, als den großartigsten Produzenten, den sie in ihrer ganzen Karriere verdankt, die sind ja nachher dann ganz massiv über ihn hergefallen, mit eben dann Schilderungen, denen nicht widersprochen wurde. Ja, er habe sie eingeladen am Abend um 9 oder um 9:30 ins Hotel und sei dann im Bademantel dort gestanden. Ich habe mich einfach gefragt, Entschuldigung, ja, aber wer hat dann diese Frauen gezwungen, um 9 Uhr oder 9:30 Uhr abends in ein Hotelzimmer zu gehen, wo du empfangen wirst von einem Filmproduzenten im Bademantel? Ich meine, Entschuldigung, diese Frauen sind nicht dumm. Die wissen auch, was die Ärzte einmal gesungen haben. Diese linke Berliner Punkband. Männer sind Schweine, sozusagen das Gegenstück zu bestimmten anderen Wahrnehmungen. Ja, dass Männer eben immer nur das eine wollen und so weiter. Ich muss gar nicht in diese Klischees eintauchen, weil mir kann niemand erzählen, dass diese Schauspielerinnen so naiv gewesen sind, dass sie nicht geahnt haben, was vielleicht der Verlauf eines Abends sein könnte, wenn du um 9 Uhr abends in eine Hotelsuite eingeladen wirst und der Produzent empfängt dich im Bademantel. Angelina Jolie, das muss man hier festhalten, hat auch mal mit Weinstein zusammengearbeitet, hat gesagt, er sei wirklich sehr aufdringlich gewesen und sie habe nachher mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Sie sei auch nie am Abend zu seinen Meetings gegangen ins Hotel. Ja, warum hat man diese Meetings nicht einfach anberaumt während des Tages? Und jetzt sage ich wieder etwas sehr, sehr Inkorrektes. Vielleicht werde ich gleich gecancelt und rausgeschmissen. Aber Entschuldigung, wir sind hier halt einfach der Wirklichkeit verpflichtet. Die einen setzen Macht als Waffe ein oder als Instrument der Verführung und die anderen setzen halt ihre Attraktivität und den Sex ein, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber seien wir nicht naiv, die Abrissbirnen der Wirklichkeit und Harvey Weinstein, der zahlt jetzt einen sehr, sehr harten Preis für das, was man ihm da vorwirft und vielleicht eben immer auch zu Unrecht vorwirft. Und bevor man mich jetzt hier wieder anprangert, sage ich einfach mit einem unbezweifelbaren Statement, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, jetzt kommen wir aber zu den Nachrichten, meine Damen und Herren. Als deutsche Ministerin befürwortete Ursula von der Leyen den Atomausstieg. Jetzt fordert sie eine europaweite Renaissance der Kernkraft. Ja, das ist die unheimliche, Houdini-mäßige Flexibilität dieser machtverliebten, sagen wir es mal etwas uncharmant, dieser machtgeilen Politiker in Brüssel. Diese Überzeugungen, die sie angeblich haben, sind von einer kompletten Unernsthaftigkeit. Frau von der Leyen mit also wirklich mit der wuchtigsten ideologischen, felsenfesten Selbstsicherheit hat sie die grüne Wende, den Ausstieg aus der Kernenergie verkündet. Und jetzt das Gegenteil. Solche Leute kann man einfach nicht ernst nehmen. Und es ist interessant, dass eben solche Politiker nur in Institutionen überleben können, in denen der Bürger nichts zu sagen hat. Ja, auch die Wähler haben manchmal ein kurzes Gedächtnis, muss man sagen. Dass, wir wollen da auch nichts idealisieren, aber in der EU wirst du ja zum Teil an Positionen geschoben. Da weißt du gar nicht genau, warum jemand wo endet. Da passieren ja ganz merkwürdige Dinge, die eben damit zu tun haben, dass diese Institution abgehoben ist, nicht demokratisch in ihrer Grundkonfiguration, in ihrem Grundaufbau, muss man sich immer wieder vor Augen führen. Millionenzahlungen, die uns aufregen. VW zahlt 9 Millionen Euro an einen Rentner, und zwar an Herbert Diess, der Ex-Vorstand, der mehr kriegt als der Boss. Ich meine, das versteht jetzt wirklich gar niemand. Und da sehen Sie auch, dass etwas in diesen Konzernen nicht stimmen kann. Ich mag jedem Manager, jedem Unternehmer, vor allem den Unternehmern, die auch im persönlichen Risiko sind, denen gönne ich ihren Reichtum. Ein armer Unternehmer ist eine himmeltraurige Sache, weil der keinen Erfolg hat. Ein Unternehmer muss reich sein, sonst ist er nicht erfolgreich. Das ist einfach so. Er trägt ja die ganzen unternehmerischen Risiken und entsprechend ist eben auch die Belohnung größer. Muss es ja auch sein, wenn du es dann eben gut machst. Aber diese Manager, die ja dann zum Teil überhaupt kein persönliches Risiko tragen, Herbert Diess, der sich hingestellt hat und dem VW-Konzern auf dem Opferaltar dieser grünen Ideologien richtiggehend schreddern ließ, verschrotten ließ, dass der jetzt noch 9 Millionen bekommt. Für was eigentlich? Wo steht denn VW heute da? Wo ist denn da der Bezug zwischen Leistung und Entlöhnung? Und dass da der Antikapitalismus, ein antimarktwirtschaftliches Ressentiment sich ausbreitet, kann, ist klar, weil das ist gar nicht Marktwirtschaft. Das ist das Gegenteil. Das ist Bereicherung, das ist Selbstbedienung, das ist auch Ausplünderung der Aktionäre und kein Zufall. Ich will das hier einfach auch immer wieder herausstreichen, der VW-Konzern, da ist eben die Politik ganz tief drin, und wenn die Politik tief drin ist, dann haben sie eben nicht das Unternehmerische, dann haben sie zu wenig Aktionärskontrolle. Aber bei allen börsenkontierten Konzernen ist sowieso der Aktionär in einer untergeordneten Rolle, da haben sie oft diese Scheineliten, diese Selbstbedienungsmanager und Verwaltungsräte, die eben sich selber schamlos bereichern, obwohl die Leistung überhaupt nicht stimmt. Zu Recht geißelt das die Bild-Zeitung. Bahn zahlt ihren gefeuerten Bossen 11 Millionen Abfindungen. Ja klar, sie haben sie auch brillant gemacht. Nie eine Verspätung. Alle Bahnlinien werden pünktlich bestellt, werden das Rollmaterial, die Gleise werden tiptop, picobello instand gehalten. Gut, es hat jetzt, wie ist es da wieder zwischen Hamburg und Berlin, die Sanierung kann jetzt doch nicht stattfinden. Es gibt mal Ausnahmen. Es kann ja auch nicht alles perfekt funktionieren, aber 11 Millionen Euro, das ist fast noch an der unteren Grenze der Entschädigung. Also Sie spüren hoffentlich meinen schwer ironischen Unterton hier. Das ist gleich die nächste Meldung, die dem Fass den Boden ausschlägt. Stoppen wir hier mit einer guten Meldung, halten wir dagegen. Der Tourismus in Deutschland, der boomt. Nicht nur die Managergehälter boomen und die Bezüge der Politiker, die Diäten gehen nach oben. Nein, auch der Tourismus boomt. Das freut uns. Wir hoffen einfach, dass in Deutschland in Zukunft nicht einfach nur der Tourismus eine führende Branche ist, sondern dass dieses stolze, tüchtige Industrieland auch in seinen Kernkompetenzen wieder zuschlagen wird. Bahn und zwischen Hamburg und Berlin ausgebremst. Enttäuschung für viele Bahnkunden. Die Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin verzögert sich. Ja, aber dafür hat man eben auch den Bonus von 15 Millionen auf 11 Millionen reduziert, weil sich das jetzt etwas verzögert. Nein, das habe ich hier jetzt fiktiv hinzugefügt. Das ist etwas spontan-Gabaret, Stand-up-Comedy aus dem Kontext heraus. Dann haben wir einen Vorschlag der deutschen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Sie möchte das Preiserhöhungs-Derby-Rally stoppen, da an den Zapfsäulen, hat gesagt, nur noch eine Preisfestlegung pro Tag sei erlaubt. Und davon verspricht sie sich, dass eben nicht laufend im Tag dann der Spritpreis, der Benzinpreis erhöht wird. Na gut, wenn sie das einfach so festlegen, dann werden einfach die Importeure sich absprechen und sagen, gehen wir einfach mal sehr hoch rein, dass wir gar nicht mehr gezwungen sind, durch den Tag einzuhalten. uns anzupassen. Also das ist eine Maßnahme, da glaube ich nicht, dass das funktionieren kann. Sie wird sich ja wohl etwas überlegt haben, aber das ist jetzt so eine typische Interventionskeule, die gut klingt auf den ersten Blick. Fantastisch, die Ministerin macht was, aber sehr durchdacht ist das nicht. Und die Bild-Zeitung hat recht, wenn sie in einem Kommentar schreibt, anstatt solche antimarktwirtschaftlichen, planwirtschaftlichen Instrumente ohne Plan einzufliegen, könntet ihr ja, was viel schlauer wäre, auf die Abgaben und Steuern verzichten, die auf das Benzin draufgepappelt werden, um diesen aus allen Nähten platzenden Staat zu finanzieren und dieses grüne Debakel, von dem wir uns ja sowieso innerlich und auch äußerlich und auch politisch verabschiedet haben. Harald Martenstein schreibt eine Hommage an Wolfgang Kubicki und der müsse da dem Historiker Rainer Zittelmann, einem FDP-Mitglied, zur Hilfe springen, weil Zittelmann, haben auch darüber gesprochen, wegen irgendeines Anti-Putin-Tweets, Putin und Hitler hat er da irgendwie gleichgesetzt und jetzt kommt er an die Kasse. Ich halte diese Gleichsetzung für völlig bescheuert und auch für einen Historiker unwürdig, wenn man das macht. Also da disqualifiziert sich natürlich Zittelmann als Historiker. Aber klar, er gehört jetzt halt auch zu jenen, die Russen abgrundtief hassen, vor allem den Präsidenten, und nicht bereit sind, auch irgendeine abweichende Meinung auch nur halbwegs ernst zu nehmen oder sozusagen sich damit auseinanderzusetzen. Er qualifiziert das dann einfach ab, aber es ist ein gutes Recht, er kann das ja so machen. Jetzt ist er ironischerweise ins Visier des Verfassungsschutzes der Polizeibehörden gekommen wegen Verbreitung von Nazi-Symbolen und da hat Martenstein natürlich recht, wenn er schreibt, da müsste man jetzt ganze Spiegelauflagen einstampfen, denn ich kann mich gut erinnern, der Spiegel hat ja einen guten Teil seiner Auflage damit auch zustande gebracht, dass er immer wieder Geschichten über Hitler gebracht hat, sozusagen aus der Giftschrankkiste diese Erzählungen, diese Stories gebracht hat, natürlich auch fasziniert, immer ablehnen, selbstverständlich kritisiert, aber man hat es dann doch in allen Details ausgebreitet mit den Uniformen und so weiter. Die müssten ja jetzt alle vor den Richter kommen, auch all die Historiker, Joachim Fest und so weiter, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Das ist ein Gesetz, das ist nun eine Rechtsprechung, die sich tatsächlich selber ad absurdum führt. Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, spricht im Parlament von Kiew. Wir bleiben an ihrer Seite. Komme, was da wolle, koste es, was es wolle. Das sind die Durchhalteparolen. Was bringt das? Viele Deutsche werden sich fragen, die deutschen Politiker sollten sich vielleicht eher etwas um Deutschland kümmern und weniger um die Ukraine. Tino Chrupalla bei Markus Lanz. Wir stehen wahrscheinlich an der Schwelle, mit Trump den dritten Weltkrieg begonnen zu haben. Chrupalla, der AfD-Co-Vorsitzende, ist ein Kritiker der Interventionen im Nahen Osten durch Israel und Amerika. Er prangert an die Verletzung des Völkerrechts und weist auf die Doppelmoral hin. Alles richtig, nur das Völkerrecht ist eben keine sichere Bank und man kann das eben auch nicht als solche behandeln. Und es ist auch richtig, finde ich, dass wenigstens ein Politiker dezidiert dagegen hält, Gegensteuer gibt und auch Worst-Case-Szenarien in Erinnerung ruft und damit natürlich die Deutschen auch auffordert, die deutsche Politik, sich da ja nicht an die Spitze einmal mehr jener Kriegsgurgeln zu stellen, die sozusagen im Gestus des moralischen Empörten der Selbstgerechtigkeit hier bereit sein, weiteres Stellvertretergefecht sich zu eigen machen, sich in den nächsten Krieg stürzen, während der andere noch unbewältigt vor sich hinlodert. Da hat er zweifellos recht. Ob die Einschätzung stimmt, dass wir an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg stehen, da gibt es natürlich viele Argumente, die man dagegen halten kann. Ich glaube es nicht, auch wenn ich sehe, wie China und Russland sich verhalten, wenn ich sehe, wie die Mechanik im Nahen Osten ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die Iraner, auch diese Mullahs, die sind einfach zu wenig beliebt da im Nahen Osten. Aber es ist ein Pulverfass, ich verstehe zu wenig davon. Und ich finde es richtig, dass jemand hier warnt, weil alle anderen, das ist noch fast erschreckender, diese institutionalisierte Sorglosigkeit. Auf jeden Fall Tino Chrupalla, last man standing, eine einsame Stimme, hier etwas gegen den Strom, sehr wichtig, das ist in der Demokratie etwas ganz Entscheidendes. Seine Philosophie ist ein bisschen anders als meine, Trump distanziert sich von Vance, haben wir schon angesprochen. Friedrich Merz erklärt die Ohnmacht zur Staatsraison, lese in der Welt, offensichtlich nennt Friedrich Merz den Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie irreversibel, also unumkehrbar. Das ist er natürlich nicht. Wenn man will, kann man das wieder rückgängig machen. Wenn man will. Aber wenn man sich eben selber diesen Sachzwängen ausliefert, dann ist es vielleicht so, dass man nicht will. Aber man möchte nicht sagen, dass man nicht will, sondern man möchte es so darstellen, dass man nicht kann, obwohl man eigentlich könnte. Das BioNTech-Rätsel. Jetzt deuten sich die wahren Gründe des Abgangs an. Uğur Şahin und Özlem Türeci sind ja die Gründer von BioNTech, diesem super erfolgreichen Unternehmen, aus der Covid-Zeit noch bekannt. Die beiden Gründer gehen jetzt von Bord. Man spekuliert, dass es da zu einer Übernahme kommen könnte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Vielen herzlichen Dank. Abonnieren Sie die Weltwoche, die Wundertüte im Armani-Anzug, journalistisch kein Bestätigungsjournalismus. Sie werden da immer noch Dinge finden, die Sie aufregen, aber hoffentlich produktiv. Wir gehen gegen den Strom. Wenn alle links sind, dann muss man das Bötchen etwas nach rechts ausbalancieren. Wenn alle nach rechts marschieren, ja, dann muss man wieder die Linken nach oben bringen und so weiter. Das ist das dialektische Prinzip, Rede und Gegenrede, wie man das pflegen muss und auch pflegen tut in der Schweiz. Aber man sollte es vielleicht noch etwas intensiver tun. Nicht nur in der Schweiz, wobei auch bei uns gibt es da entsprechende Versuche. Da die Einheitsmeinung, die Monokultur durchzubringen, ist nicht gut. Auch in der Landwirtschaft kommt das selten gut heraus. Meine Damen und Herren, das war's. In aller Kürze, will nicht länger werden. Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.